fehlt ja eigentlich nur noch, Herr Talwitt, dass Sie den Rest der SPD-Genossinnen und Genossen davon auch überzeugen. Ne?
Ja, fängt immer an, fängt immer an.
Stattdessen gehen natürlich, wie wir alle wissen, auch und gerade in dieser Partei, die Bestrebungen in völlig anderer Richtung weiter, mit Konsequenzen für individuelle, für kollektive Lebenszusammenhänge und für Veränderungen, die Ethik und Recht befallen und unser Bild vom Menschen. Und das wissen viele Wissenschaftler seit langem. Und mir liegt einfach dran, weil ich zu der Gruppe gehöre, die die Biomedizinkonvention des Europarates vor 7 Jahren in die Öffentlichkeit gezerrt hat, als sie noch im Entwurfsstadium und geheim war, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren, dass die Vorkehrungen für die Verrechtlichung der Möglichkeiten der Gentechnik längst weltweit getroffen und zu Papier gebracht und zum Teil verabschiedet sind, und zwar zeitgleich mit der Erforschung dieses berühmten Genoms. Ich muss Ihnen dazu einen Satz zitieren, der stammt aus einem alten Prospekt von 95 aus der Universität Montreal. Die rapiden Entwicklungen, heißt es da, in der Gentechnik erzeugen Situationen, die bislang ohne Beispiel waren. Als Folge müssen die bisher gültigen Normen und Standards revidiert oder neu eingerichtet werden, und zwar sowohl aus rechtlicher wie ethischer wie sozialer Perspektive. Die Ausarbeitung eines normgebenden Rahmenwerks bedeutet eine Revision der Konzepte von Leben, von individuellem Wohlergehen, von Erbschaft und Besitz und von Verantwortlichkeit. Da sind wir auf dem besten Weg hin, und wir wissen inzwischen auch, von welchen normgebenden Rahmenwerken die Rede ist. Das ist die EU-Patentierungsrichtlinie, die vorige Woche im Bundestag als Kabinettsentwurf so annähernd übernommen wurde, wie sie aus Brüssel kam und jetzt nur noch die zweite und dritte Lesung braucht. Das zweite ist die Biomedizinkonvention des Europarates, die 2,5 Millionen Proteste allein in Deutschland auf die Beine gebracht hat, und von der UNESCO-Deklaration zum menschlichen Genom. Das sind die Drehbücher für diesen gentechnischen Zukunftsfilm. Und wir sind hier in dem Kino. Die ersten Folgen sind angelaufen und sind dabei, in vielen, vielen Fortsetzungen weiterzulaufen. Wissenschaft und Wirtschaft erscheinen ganz eindeutig als die Regisseure und Produzenten. Und Demokratie spielt, weiß Gott, nicht die Hauptrolle. Weder international noch national. Stichwort nochmal Ethikrat, Stichwort auch die Parallele zur Biomedizinkonvention. Jetzt weiß ich nicht, ob das in Ihre Überlegungen passt, Frau Samirski, aber die Frage, was machen wir denn, wie bändigen wir denn die trojanischen Pferde? Wie bändigen wir sie als Demokratinnen und Demokraten? Was können wir dem entgegensetzen an Konzept oder auch an Handlungen? Ja. Ja, gut. So, Diskussion ist gleich. Jetzt ist Frau Samirski dran.
Das ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Frage.
Ich wollte Sie auch nicht überfallen damit, aber es lag mir so auf der Zunge, nach den vielen Utopien, uns mal wieder runterzubringen auf die unmittelbare Zukunft, die sich unmittelbar an unsere Gegenwart anzuschließen.
Ja, ich möchte auch lieber, ich halte es für fruchtbarer, über die Gegenwart zu sprechen als über die Zukunft. Nämlich erstmal aus dem einen Grunde, weil wenn man Zukunftsszenarien entwirft, scheint es immer so, als könnte alles noch viel schlimmer werden und man ist ganz froh, wie es heute ist. Also es dient oft zur Verharmlosung der Gegenwart, und ich glaube eigentlich, dass es schon schlimm genug ist und dass man sich deswegen lieber mit dem auseinandersetzt, was also gegenwärtig ist. Ich kann ja erst noch mal sagen, worüber ich gerne gesprochen hätte.
Ja, dann schließen Sie es an oder kann aus. Man.
Also ich habe mich nämlich besonders über die gestrige Podiumsdiskussion gefreut. Gestern, die war von 1 bis 3, glaube ich, oder mit etwas Verspätung, als Frau Mattis, Frau Wagemann und Herr Lösch auf dem Podium saßen. Weil es war eine der wenigen Veranstaltungen, die ich besucht habe, wo über dieses Thema gesprochen wurde, ohne dass Chancen und Risiken abgewogen wurden und ohne dass sich jemand in den Horror, also Horrorszenarien oder im Horror des gegenwärtigen biotechnologischen Menschendesigns gesuhlt hat, sondern es sind einfach grundlegende Fragen in Ruhe angesprochen worden, so wie zum Beispiel die Frage, wie es sein kann, also so, ich übersetze es jetzt mal so, wie, was für mich wichtig war, wie es sein kann, dass zum Beispiel das Parlament eines Staates die Bevölkerung dazu aufruft, einen neuen Glauben anzunehmen, nämlich Gengläubigkeit. Und Uta Wagemann hat gestern bei der Podiumsdiskussion einen schönen Vergleich gezogen, der mich nachhaltig beeindruckt hat. Den Vergleich zwischen dem Gen und Optionen an der Börse. Sie hat gesagt, dass das Gen ist ein virtuelles Konstrukt, genauso virtuell wie das, was an der Börse verhandelt wird. Also ich kenne mich nicht ganz so gut aus bei der Börse, aber was ich verstanden habe, ist, dass das, was da verkauft und gekauft wird, keinerlei Bezug mehr hat zu irgendwas Wirklichem. Also es sind Optionen oder Derivate von Optionen und dann schon Derivate von Derivaten von Optionen und so weiter. Und jeden Tag fließt ein Vielfaches an, ich weiß gar nicht, wie man es nennen kann, Geld kann man es nicht mehr nennen, um den Globus, als überhaupt an Geld existiert. Wert. Oder, ja. Aber es hat keinen Gegenwert, das ist es ja. Es hat keinen realen Gegenwert, wenn man das weiß. Gut. Und die Frau Wagemann hat auch darauf hingewiesen, dass natürlich Börse und Biotechnologie viel miteinander zu tun haben, weil viele Unternehmen an die Börse gehen und sich über die Börse finanzieren, indem sie Erwartungen produzieren. Also die Börse läuft ja über Erwartungen. Und das heißt auch, dass diese Biotechnologieunternehmen Erwartungen herstellen müssen. Das heißt, ihr Produkt ist eigentlich Erwartung. Es ist viel wichtiger, als wenn sie irgendwo doch ein Medikament herstellen oder so. Viel wichtiger sind die Erwartungen und das Geld, was sie da über die Erwartungen bekommen. Und dieser Markt an Erwartungen, aber das führt dann, kann ich auch gleich zurückkommen, vielleicht auf die Frage, was man machen kann. Was man machen kann, kann ich eh nicht sagen, aber der Markt an Erwartungen ist jedoch nicht auf die Börse beschränkt. Deswegen hat mir der Vergleich ja auch so gut gefallen, sondern die Gengläubigkeit selbst ist eine vermarktete Erwartung. Nicht nur, weil alle beteuern, also es gibt ja fast kaum noch jemand, der über die Gentechnologie will ich auch nicht sagen, aber über diese ganzen komischen Geschichten, er spricht von, also das, was alles unter Gentechnologie gerade diskutiert wird. Es gibt ja kaum jemand, der noch darüber spricht, der nicht meint, er muss die Chancen beteuern. Also man darf über Risiken oder über das, was man vielleicht nicht möchte, erst sprechen, wenn man vorher gesagt hat, was es alles für Chancen gibt und dass es doch gut ist. Oder gut sein kann. Gut sein kann, das ist das Wichtige. Also das Gen, der Glaube an das Gen, schafft Optionen, die ebenso unwirklich sind wie die Optionen in der Börse. Und ich habe ja heute, also vorher von der genetischen Beratung gesprochen und von Frau G. und habe gesagt, dass Frau G. zum Genglauben bekehrt wird, damit sie nachher etwas tut, was eine informierte Entscheidung genannt wird. Und sie soll entscheiden zwischen, das sind ja zwischen Dingen, kann man nicht sagen, da ist ja nichts, liegt da nichts vor, sind keine Dinge. Und soll sie entscheiden zwischen Handlungsmöglichkeiten, aber sie selber handelt ja nicht, sie kann überhaupt nichts machen. Ja, aber sie muss sich, also sind, aber sie selber tut ja eigentlich nichts. Also sie unterzieht sich Prozeduren. Ja, und nachher kann sie, ja. Aber in dem Sinne Handlungsmöglichkeiten. Und man nennt sowas heute Optionen. Also bis vor gar nicht so langer Zeit war Option im Deutschen eigentlich ein Fremdwort, aber heute wird immer mehr von Entscheidungsoptionen gesprochen. Und das, was Frau G. angeboten kriegt, sind auch Optionen. Das heißt heute Optionen. Sie hatte zwei Testverfahren zur Auswahl und die dritte Option war es, das Kind einfach zu bekommen. Aber das Kind zu bekommen war eine Option unter anderen Optionen. Ohne Test. Ja, das Kind ohne Test zu bekommen. Oder nachher, wenn sie den Test gemacht hat, hat sie immer noch die Option, das Kind zu bekommen. Aber es heißt, dass auf jeden Fall das Kommen des Kindes entscheidungsbedürftig ist. Das ist für mich der zentrale Punkt. Also sie muss entscheiden. Sie muss entscheiden und das heißt, das Kind, das kommt, ist immer die Folge ihrer Entscheidung. Schwangerschaft, das heißt, das Kind zu bekommen, ist heute eine Option für die schwangere Frau. Und Was sind diese Optionen? Nochmal, ich will nochmal was zu diesen Optionen sagen, weil es auch nämlich nicht nur in der genetischen Beratung gesprochen wird, sondern auch der Kanzler hat von Optionen gesprochen. Also die deutsche Gesellschaft, die Deutsche soll auch informiert werden, damit sie über Optionen sprechen können. Also sie soll sich nämlich was für was entscheiden oder gegen etwas entscheiden, wo niemand mehr weiß, wo es hinführen wird. Deswegen ist ja auch so viel von Risiken und Chancen und Wahrscheinlichkeiten die Rede. Der genetische Berater hat also auch Erwartungen hergestellt, nämlich Erwartungen, die also von Ereignissen, die rein theoretisch eintreffen können und die alle nicht sehr erfreulich wären, aber die, also Erwartungen, die er statistisch beziffert hat. Und es sind genau diese Erwartungen, statistisch bezifferte Erwartungen, die diese Entscheidung bestimmen. Also zum Beispiel 0,5% Risiko für dies oder 0,1% Risiko für das. Das habe ich ja vorhin alles schon gesagt. Aber wie das Kind nachher tatsächlich sein wird, ist genauso ungewiss wie die Weizenernte in 5 Jahren, nämlich das, was in der Börse verhandelt wird. Und Gengläubigkeit macht uns blind für ihre eigene Absurdität. Und wenn, also ich finde es sowieso schwierig, darüber zu sprechen, was man tun kann. Ich weiß nicht, was man tun kann. Aber ich glaube, dass das schon, also da, über Gengläubigkeit zu sprechen und zu verstehen, dass es sich hier um Gengläubigkeit handelt und vielleicht irgendwann darüber lachen zu können, ich glaube, das wäre schon ein ganz großer Schritt.
Ja, wenn es gelänge, diese Entzauberung herzustellen. Ne? Ja. Diese Heilungsverheißung, auch mit der Stammzellforschung, ist ja so, das sagte neulich mal jemand, Sie haben alle schon mal so einen Briefumschlag im Briefkasten gehabt morgens, wo drin stand, herzlichen Glückwunsch, Sie haben 1 Million gewonnen, Sie wissen es nur noch nicht. Also diese ewig vorauseilende Hoffnung, die auf diese Weise produziert wird. Und ich möchte noch, bevor ich jetzt dann gleich noch gerne Professor Illich dazu hören möchte und wir dann in der knappen halben Stunde ins Plenum gehen, noch einen Aspekt, über den wir hier zumindest heute noch nicht gesprochen haben, noch mit reinnehmen. Unsere Umwelt ist ja nicht zum Besten bestellt. Weder was die Luft angeht, noch was die Ozonschicht angeht, die Treibhauseffekte, unser Wasser, unsere Böden, die Pestizide, die nicht weniger werden. Das Risiko ist groß, dass über solche gentechnischen Steuerungsmechanismen versucht wird, die Sünden in der Umweltpolitik und verfahrene Umweltpolitik und nicht stattgefundene Umweltpolitik umzuverlagern und dieses Risiko auf das Individuum zu verlagern, dann sind es eben leider, haben Sie Pech gehabt, Ihre Gene und nicht eine industrielle Versäumnis oder Preisersparung bei rechtzeitigen Filteranlagen. Und insofern denke ich, ist es eine Mogelpackung, wenn auch genetische Beratung, Gentest so gehandhabt werden, wie auch pränatale Diagnostik über Jahre gehandhabt worden ist, als ein quasi Sicherungsangebot. Wir wollen gucken, ob es Ihrem Kind auch gut geht. So als sei damit auch nur im Entferntesten eine, wie auch immer, Garantie wagster Art herzustellen, die Mutter beruhigen könnte. Und was sich dann dabei anschließend herausstellt, wissen wir. Ich denke, die Sorge, dass hier so früh wie möglich entsorgt werden soll, was nicht das Licht der Welt erblicken soll, ist nicht ganz unbegründet, um es sehr vorsichtig zu sagen. Es geht unter anderem, außer um Gewinnmaximierung in bestimmten Branchen, Gentests zu Millionen werden demnächst auf uns zukommen. Das Gesetz soll 2003 fertig sein für Gendiagnostik. Krankenkassen und Versicherungen rechnen Kosten-Nutzen-Analysen aus. Es geht nebenbei und nicht zu knapp um Bevölkerungsgenetik und um Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Und dazu scheinen an dieser Stelle auch diese Mittel durchaus recht zu sein. So, Herr Professor Illich, was ist Ihnen...
Ich bin im letzten Moment hierher gesetzt worden.
Ach so.
Ich sag mal, schief hin. Erstmal eine Bemerkung als Theologe. Vom Morgen zu sprechen... Vom Morgen, biblisch, vom Morgen zu sprechen ist Weissagung. Das tun die Götzendiener. Erleuchtet vom Jetzt zu sprechen, ist die Definition vom Seher, also Propheten.
Wer hat das Thema erfunden?
Das Thema ist in den großen Propheten eindeutig. Ich sage das als Interpret eines uralten Textserie, dass man so einen Unterschied macht zu den Götzendienern und ihren Priestern geht man, um über das Morgen etwas zu erfahren. Der Prophet spricht immer vom Heute. Ich habe das eigentlich nicht, vielleicht habe ich es nebenbei so gesagt, aber so ist das, wie du es gerade gesagt hast. Zweitens, dass es mir vielleicht nützlich erscheint, im Gespräch von allen vier Beitragenden bisher, im Französischen ist das leicht zu machen, Sartre hat es eigentlich eingeführt, zwischen Espoir und Espérance. Im Deutschen würde ich sagen, zwischen Erwartung, wo ich irgendwie auf meine eigenen Mittel rechne, und Hoffnung, wenn ich jetzt zusammenbreche, werden Sie sich schon irgendwie meiner annehmen. Ich habe gar keine Vorbereitung gemacht. Und das Hoffnung, das kommt aus der Tübinger Schule, auch von den großen lutheranischen Theologen dort, dass Hoffnung eigentlich erst dort beginnt, wo jede Erwartung zusammengebrochen ist. Worauf ich das persönlich, das Verhaltensweise, der ich mich beugen möchte, hernehme, ich kann hoffen auf wen, den ich vor mir sehe, mit dem ich wirklich in Kontakt physisch irgendwie bin. Also die Tafelrunde, die Menschen, die einander begreifen, ich kann auf Absurdistanz nichts hoffen. Sie haben vorhin verstanden, in welchem Sinn ich dieses von Lord Bullock erfundene Wort verwende. Ich kann und kann aber dadurch, dass ich hoffe, von anderen kritisch unterstützt zu werden, über Absurdistan Dinge sagen, die jemand, der dort, ich spreche jetzt wieder so, jetzt drinnen steckt, die Nase nicht darüber hinausheben kann, um es zu sehen. Und das tun wir ja, glaube ich, in dieser Sitzung hier. Drittens, Sie haben das von der Gegengläubigkeit gesprochen als eine voreilende, da erlauben Sie mir, hätte ich gesagt, Erwartung. Um ganz technisch genau zu bleiben, nicht Hoffnung. Um die fundamentale Struktur des Hoffens auf Person, nicht auf Genom, und Erwarten vom Genom oder von der Struktur klar zu machen. Ich würde also sagen, für mich war der Bericht von Sieger über Utes bei Vergleich zwischen dem Future, der Option, glauben Sie, ich kenne die Sache nur Englisch, wie Option und Futures on Walls, in Wall Street. Option und Futures. Und das Gehen selbst als ein Future zu begreifen, schien mir äußerst wichtig. Ich habe es niemals vorher gehört. Ich weiß nicht, wie original es ist, nominell es ist, aber wenn es originell ist, ist es eine bedeutende Einsicht. Denn das erlaubt mir, durch die Beobachtung dessen, wie vom Gehen gesprochen wird heute, empirisch von der Haltung zu Futures in der gegenwärtigen Gesellschaft zu sprechen. Das Gehen also als eine Linse, als ein Instrument zu verwenden. Nicht das Gehen, sondern das Gehen beobachtet in der Alltagssprache, als ein Instrument zu verwenden, über die gegenwärtige Haltung zu Futures. als eine Versachlichung und Vergegenwärtigung. Gegengläubiger sei Versachlichung und Vergegenwärtigung des noch nicht. Dass das noch nicht historisch eine Geschichte hat. Das hast ja du, Barbara, so stark herausgestrichen mit deiner Behauptung, dass es den Zustand der sicheren Schwangerschaft erst irgendwann nach meiner Geburt gegeben hat, wie der Test kam. Bis dahin, wenn ich es richtig verstanden habe, war galenische und hippokratische Tradition der letztliche Beweis, dass eine Schwangerschaft eine echte ist, nicht ein falscher Ansatz etc., kann erst nach der Schwangerschaft, also beim Erscheinen eines Kindes, gegeben werden. Und du hast ja herausgearbeitet, dass das einer Tradition von 2.500, 3.000 Jahren entspricht. Hat mich sehr überrascht. Ich habe, am Allgemeinen glaube ich, dabei war der Duden, aber da habe ich selber meine Nase in die Texte stecken müssen, um das zu akzeptieren. Dass also die Idee, dass jemand nicht schwanger gehen, sondern schwanger sein kann, ein Bruch ist, der irgendwo in die frühe Mitte des 20. Jahrhunderts gehört. Was etwas Deutliches über das Denken über das noch nicht. Und natürlich damit auch die Frucht von einem non-dum, das lateinische Wort für noch nicht. Das Alibi ist, woanders ist, auch wenn es da ist, verwandelt zum Fötus, den totalen Entwicklungspunkt in einem Prozess der Kindwerdung. Dritter Punkt, was hier mir wichtig scheint, wenn man darüber nachdenkt, wie sich der Begriff vom noch nicht, der ja notwendig ist, wenn wir von Zukunft des Menschen sprechen wollen, wie der Begriff des noch nichts, die Substanz dieses Begriffes, sich verwandelt hat und nicht irgendwo vor langer Zeit, sondern empirisch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist, was du als das Erscheinen des Ungeborenen, des zweihaxigen, des extrauterinen Fötus, des zweibeinigen Fötus, des Resultates also, hier sind die meisten Menschen, einige sind jung genug, um Nichtgeborene zu sein, dass das Kind nicht aus der traditionellen Form der Menschwerdung, die etwas mit der Geburt zu tun hat, sondern durch unterbrochene Schwangerschaft entstanden sind. Also das wachsende Anteil der Ungeborenen, ich will niemandem gelbetun, ich habe Angst beinahe davon zu sprechen, etwas ist, was überlegt werden muss. Und letzte Bemerkung, ist, wenn Sie mir erlauben, ich habe das hier aufgeschrieben. Das habe ich wiederum, ist mir durch die Silja Zamerski eingeätzt worden. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich meine Existenz als das Resultat einer Option meiner Mutter in Bezug eine Option meiner Mutter in Bezug auf mich als ein Future danken müsste. Wenn ich an meine Mutter denken müsste, mein Gott, dank dir, Mama, dass du diese Option in Bezug auf mich als ein Future gemacht hast. Sie können das eine beim an den Haaren herangezogene, krankhafte Fantasie bezeichnen. Das ist nicht nur, sagen wir mal, ein Ungeborener wäre, es ging darum, irgendwie, ob die Geburt selbst nicht ein von in der männlichen Anthropologie vernachlässigter Aspekt war, dass sie etwas darstellt, das Geborenwerden der Menschen in allen diesen Kulturen, was nicht untersucht worden ist als Ritual, also als sinngebende, mythenschaffende Menschwerdung, die aber liminal, außerhalb der Gesellschaft, in einem Gynäzee stattfindet, ist niemals als solche behandelt worden, wenn ich es richtig verstehe. Dass also die Vorstellung von Geburt, Vorstellung, der Geschmack, das leibhaftige Sinnen über Geburt, die aus der Gesellschaft verschwinden kann, und wenigstens ein gewisser Menschen. Und von, das lateinische Übersetzung des Aristoteles ist immer Natura a nascitura dicitur. Natur hat seinen Namen von der Nascitura, von der Geburt. Dass die Natur selbst nicht mehr mich hervorgebracht hat, sondern, das ist ja schrecklich, ich kann es nicht verdauen, so sehr darauf besteht es doch, scheint es nachzuweisen, dass ich kann das nicht, kein Mensch meines Alters kann das, aber es muss schon Menschen geben, die gerade alt genug werden, um so denken zu können, so kleine.
Das ist jetzt Klondenken, Frau Beckler, also es geht wieder darum, dass Sie heute schon entfernt sind, sich überlegen, werden sich denn die Klone oder fühlen,
ja, aber dass man sich fühlt als eine Option meiner Mutter.
Und des Vaters. Und des Vaters. Auch der Vater eine Option.
Naja, darüber habe ich nie nachgedacht. Ganz kurz noch, bevor ich Sie als Ersten dran nehme und wir dann...
Ich habe es alles gesagt.
Davon war ich jetzt gerade ausgegangen. Ja. Danke. Ja.